Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Sina.
Heute wollen wir uns quasi analog zum vorletzten Mal oder so, als wir uns über Kanada unterhalten haben, über Mythen und Fakten der USA unterhalten. Und ich habe gleich mal eine ganz spannende Schätzfrage zum Einstieg, Sina. Hast du eine Ahnung, wie häufig Deutschland flächenmäßig in die USA passt?
Oh, wow. Da machst du ja jetzt was mit mir.
Ja, ich weiß. Ich fang gleich gut an.
Perfekter Einstieg.
Ja.
Ein paar Mal, würde ich sagen.
Ja, das ist richtig. Das kann ich so unterstreichen.
Warte. Nee, ich will mich da nicht outen.
Okay. Es sind 27 circa.
Okay, das war ich ja gar nicht so schlecht. Mal. Mein Kopf hat 23 gesagt.
Ja, siehst du? Hättest du das mal ausgesprochen, dann wärst du hier als schillernde Geografiekönigin nach Hause gegangen.
Das ist mal wieder eine Motivation, um sich zu trauen, glaube ich.
Ja, definitiv. Ich hätte aber auch überhaupt keine Ahnung gehabt, muss ich sagen. Ich weiß, weil die USA sind groß und ich weiß, sie haben so circa 330 Millionen Einwohner. Das ist in der Tat ein bisschen mehr, also 336 Millionen. Aber dann hörte das mit den Fakten auch schon auf, die ich so im Kopf hatte. Aber was viele auch nicht wissen, ist, dass die USA insgesamt sich über 6 Zeitzonen erstrecken. Und dann denkt man sich ja, wie kann denn das sein? Wir haben irgendwie Pacific, Mountain, Central, Eastern. Es sind doch nur 4. Aber es gibt ja auch noch Alaska und Hawaii.
Ja, das stimmt. Ja. Das habe ich manchmal auch gar nicht so auf dem Schirm. Und gerade auch so das erste Mal, wo man eine USA-Reise geplant hat, war mir das auch noch gar nicht so richtig bewusst.
Und es gibt ein ganz bekanntes Phänomen, in Anführungsstrichen, was sich zwischen Utah, Arizona und Nevada quasi erstreckt. Wenn Leute, sagen wir mal, in Page den Antelope Canyon buchen, eine Tour, aber in Utah wohnen, kann es sein, dass sie eine Stunde zu spät kommen oder zu früh, je nachdem, wie rum sie das denn auslegen wollen, weil zwischen diesen beiden Staaten halt eine Stunde Zeitverschiebung ist. Ne? Und das ist teilweise, also logischerweise liegen an der Grenze immer nur ein paar Zentimeter zwischen den Orten, wenn du direkt an der Linie stehst gewissermaßen, aber es ist eben um Kanab und Page und so herum mehr als üblich, in Arizona und in Utah gleichzeitig zu sein, mehr oder weniger, oder in einem einen Staat zu schlafen, in dem anderen Sachen zu unternehmen, und das führt dann immer dazu, dass es so, dass die Leute extra darauf hinweisen, Achtung, wir haben Zeitzone XY, dass die Leute genau wissen, ob sie also eine Stunde früher kommen müssen oder nicht.
Boah, das ist zwar nicht so kompliziert, aber ich glaube, für mich wäre das schon.
Ja.
Also, da muss man schon dran denken. Also gerade auch bei so Aktivitäten oder so dann.
Definitiv.
Ne?
Und viele haben ja auf ihrem Handy irgendwie eingestellt, automatische Zeitzonenerkennung. Und im Grenzbereich bricht dir das echt das Genick, weil du nie sehen kannst, welche Zeitzone ist denn eingestellt, ohne in die Einstellung zu gehen. Das heißt, was ich immer mache, wenn ich unterwegs bin dort, ist, dass ich es tatsächlich manuell auf eine einstelle und dann weiß ich eben, welche eingestellt ist. Weil ansonsten der erkennt das ja nicht auf den Zentimeter genau. Ne? Dann kann es einfach sein, obwohl du noch in einem einen Bundesstaat bist, dass er schon die Zeitzone des anderen erkannt hat, weil er in einem Funkturm eingewählt ist, der vielleicht auf der anderen Grenzseite steht sozusagen.
Ja, das kann teuer werden.
Genau, und sehr ärgerlich dann, wenn man das verpasst, ja. Aber ja, wusstest du, ich mache weiter mit den tollen Fakten, dass 80% aller Amerikaner in Städten oder Vorstädten leben?
Nee, tatsächlich nicht. Wobei ich es mir auch gedacht habe, weil es ja doch auch sehr zugebaut ist.
Ja, ja, nicht überall, je nachdem, wo du hinfährst. Ne? Wenn du jetzt so ins ländliche Tennessee oder Alabama fährst, glaube ich, ist es begrenzt zugebaut. Aber ja, natürlich mit den großen Ballungsräumen New York, Los Angeles, Chicago, Dallas, kommen wir natürlich schon auf eine ganz gehörige Anzahl an Leuten.
Ja. Ja, interessante Fakten auf jeden Fall. Also ich meine, man hat ja immer so dieses Bild von diesen Vorstadthäusern im Kopf, finde ich, mit der schönen Veranda und so weiter.
Einer dieser Stereotype, ne?
Mhm. Ja, genau. Aber naja, in der Realität gibt es eben auch sehr, sehr viele Hochhäuser, ne?
Ja, sehr viele Hochhäuser und sehr, sehr viele, also was ja hier wirklich weit verbreitet ist, sind diese, ich sag mal, Trailerparks. Ne? Dazu muss man jetzt nicht Eminem und 8 Mile vor Augen haben. Manchmal sind das tatsächlich Häuser, die von innen gar nicht von anderen Häusern zu unterscheiden sind, die aber eben transportierbar sind auf der Straße. Also entweder weil sie Räder haben oder weil sie eben auf dem Anhänger geladen werden können. Und tatsächlich kenne ich auch Leute, also Bekannte, die in solchen Häusern wohnen, die sich so ein Stück Land irgendwo gekauft haben und da so ein Trailer-Home draufgestellt haben. Das hat dann genauso viel Wohnfläche wie ein normales Haus, ist halt eingeschossig. Hat halt keinen Keller, erkennbarerweise, aber das ist gefühlt der einzige Unterschied, den du so wahrnimmst. Und das betrifft viele Amerikaner, die eben nicht in so normalen Vorstadt-Ambiente mit Veranda und einem schönen Gartenzaun und einer wehenden USA-Flagge wohnen, sondern tatsächlich in so Trailerparks unterschiedlicher Qualität.
Spannend. Mich würde da auch interessieren, was da der Hintergrund ist. Also, ob es darum geht, Geld zu sparen?
Ja.
Wahrscheinlich im größten Teil, ne?
Ja, weil die Finanzierung ist ja hier ein ganz komplizierte Angelegenheit, große Kredite zu bekommen für Häuser und so. Dazu brauchst du einen bestimmten Credit Score. Das ist alles mit unfassbar hohen Kosten verbunden. Und so ein Trailer Home kostet halt deutlich weniger. Und wenn du halt irgendwo anders hinziehen möchtest, kannst du deinen Haushalt mitnehmen.
Das klingt so surreal, ne?
Ja, ne?
Das erinnert mich an die Tiny Häuser, aber die sind ja dann doch
Ja, so
noch
ein
ein bisschen
bisschen, ja.
größer,
Ja,
die
die sind ein bisschen
Türme.
größer, genau. Aber tatsächlich ist es ja dasselbe Konzept irgendwie. Ich habe hier auch Tiny Homes gesehen, die durchaus, ich sag mal, so 70 Quadratmeter Wohnfläche haben oder so. Was für mich, ich sag mal, als jemand, der in Hamburg mal eine Wohnung hatte, würde ich sagen, das ist gar nicht so klein, ist gar nicht so tiny. Aber ja, das ist tatsächlich auch spannend.
Richtig cool. Ja, ich habe ja mal wieder so ein bisschen in die Legendenkiste gegraben.
Ich bin ganz gespannt.
Und zwar, diese Legende kennen wahrscheinlich viele. Ich denke, du kennst sie auch. Die Legende der Area 51. Beziehungsweise, da gibt es da ganz viele ja, wilde Gerüchte drüber.
Ja.
Ganz viel, ja, dass da eben Aliens sind und dass da was vor uns allen geheim gehalten wird,
Und du möchtest
etc.
uns hoffentlich erzählen, was geheim gehalten wird, damit wir uns jetzt bessere Vorstellungen von den kleinen grünen Männchen haben können im Kopf hinterher.
Genau, also im Endeffekt, es ist schon so, dass es die Area 51 gibt. Und die Gerüchte, die es dort gibt, sind natürlich, dass da Aliens gesichtet werden regelmäßig. Es gibt
Ja.
Bilder, die eingeschickt worden sind von Aliensichtungen, wo man dann aber auch immer mal wieder widerlegt worden ist, dass das sich dabei wirklich um Raumschiffe handelt.
Ja.
Also um
UFOs, ne?
Alien-UFOs, genau,
Ja.
um UFOs. Es ist im weitesten Sinne so, dass es eher darum geht, dass dort Spionageflugzeuge unterwegs sind
Ja.
und das eben einfach so ein Sicherheitstrakt ist, der nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Und solche Sachen laufen da, glaube ich, schon auch hinter den Kulissen.
Oh,
Also
definitiv. Ne? Ganz viel so Testungen auch von neuen Flugzeugen, neuen Antrieben und so. Und ich erinnere mich an einen ganz bekannten Fall, das ist wirklich schon ein paar Jahre her, als auch so Fotos öffentlich gemacht wurden von einem mutmaßlichen UFO, was auch so ein bisschen aussah wie eine fliegende Scheibe, sage ich mal, was am Ende dann eben Flugzeugtests waren, eben für eine neue Form, die militärisch geheim gehalten wurden. Und die, sag mal, die Öffentlichkeitsarbeitsabteilung des Militärs hat sich dann eben darum bemüht, Gerüchte zu streuen über alles Mögliche, eben auch über UFOs, um davon abzulenken, was es wirklich ist.
stimmt, sie haben ja auch mal getestet, dass es eine runde Scheibe fliegen kann, so,
Genau.
aber eben nur ein paar, ich weiß nicht, ob es Meter oder Zentimeter sogar nur
Ja,
waren,
ja.
die dann eben bestand. Also das ging nicht höher. Und dann wurde es ja auch eingestellt.
Ja.
Aber
Ja, es gab
ja,
in den
ist schon.
40ern schon ein vom deutschen Ingenieur Horten hieß der, entwickelt, der Horten Nurflügler. Es war so wie so eine Art Geodreieck in groß, was quasi geflogen ist wie ein Flugzeug, wo eben Flügel und Rumpf eins waren. Und daraus wurden später tatsächlich irgendwann mal so Bomber wie die große B-2 oder so, die ja auch aussieht wie so ein großes Dreieck gewissermaßen. Und tatsächlich, als das dann aufkam, die Tests, gab es eben ähnlich wie mit der Scheibe auch immer so, oh mein Gott, da fliegt ein Geodreieck, hätte ich was gesagt, ne? Was ist passiert? Es sind die UFOs, es müssen die grauen oder grünen Männchen sein.
Ich glaube, das ist aber auch einfach wieder dieses Phänomen des Schweigens. Also
Ja.
einfach, weil da nicht drüber gesprochen wird, weil das so zu so einer großen Sache gemacht wird, denken sich die Menschen die verrücktesten Dinge aus und interpretieren eben alles total wild, ne?
Also, und ich habe am Anfang immer die Area 51 mit Roswell verwechselt. Roswell ist ja für diese ganze UFO-Alien-Community auch irgendwie relevant. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum. Ich glaube, weil da sie mal gelandet sein sollen oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder gesichtet oder so. Gab auch sogar mal eine Fernsehserie, glaube ich, die Roswell hieß, die sie so mit extraterrestrischem Kram irgendwie beschäftigt hat. Aber in Wirklichkeit liegen die zwei Orte halt relativ weit voneinander entfernt und haben eigentlich auch gar nichts wirklich miteinander zu tun. Aber ja.
Das ist ja auch mit Sicherheit total das, ich habe gerade einen Hänger, jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein.
Kein Problem, aber in Roswell kannst du zum Beispiel auch Alien Jerky kaufen, habe ich gesehen.
Ach genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte sagen, dass das ja bestimmt auch total der Merch-Hotspot sozusagen ist. Also da kann man, glaube ich, einiges rausschlagen von dem Thema.
Anders als die Area 51, da kommen ja vorher schon so Schilder, also fahren ja viele hin, die so in Nevada unterwegs sind. Einfach, weil die Straße dahin irgendwie die einsamste Straße der Welt auch genannt führt. Und irgendwann kommen halt Schilder, die sagen, Achtung, militärisches Sperrgebiet, nicht weiterfahren. Und dann kommen die Schilder nochmal, dann kommt ein Zaun. Mhm. Und wer dann weiterfährt, der findet kein Merch, sondern Handschellen. Insofern, ist da weniger Merch. Aber tatsächlich, Roswell und so ist da, glaube ich, groß.
Oh Mann, was macht man denn, wenn man kein Englisch kann?
Ja, zumindest nicht weiterfahren. Wenn da schon ein Zaun ist und das ist so große rote Kreuze, hätte ich fast gesagt, da drauf, so die sagen hier nicht weiter und so. Ich glaube, das ist so multilingual aufgezogen, dass jeder versteht, dass du da nicht weiterfahren sollst.
Sollte man meinen.
Ich gehe da ganz fest von aus, ja. Was habe ich denn noch so an spannenden Fakten? Die USA, und das ist, glaube ich, auch einer der großen Stereotype, und der ist denn leider wahr, haben die höchste Inhaftierungsrate bezogen auf die Bevölkerung. Also fast 2 Millionen Amerikaner sind im Knast in irgendeiner Form. Und es gibt sogar in manchen Bundesstaaten, es gibt nicht mehr so, wie hieß der Comic, Lucky Luke oder so, es gibt nicht mehr das klassische Steineklopfen so in dem Sinne, aber es gibt durchaus Bundesstaaten, wo Häftlinge Zwangsarbeit verrichten müssten, zum Beispiel irgendwie im Straßenbau oder sowas.
Oh. Ja, das ist schon eine Menge, ne?
Ja.
Also.
2 Millionen, das ist Hamburg, hätte ich fast gesagt. So, ne?
Das ist schon... Boah.
Ja, es ist halt aber auch, da führt jetzt das eine zum anderen. Nehmen wir mal, häufig sind solche Sachen ja bundesstaatlich organisiert. Wenig ist ja föderale Gesetzgebung eben vom großen Überstaat, sage ich mal, was jetzt so Gesetzvollstreckung angeht. Aber wenn du in manchen Bundesstaaten, unter anderem auch Colorado, betrunken Auto fährst, ist es verpflichtend, dass du eine Nacht im Knast bist. Das ist einfach, also anders als in Deutschland, wo sie sagen, ja, okay, wir haben ihre Daten, nehmen Sie sich mal ein Taxi und fahren Sie nach Hause, möchte man, dass quasi die Konsequenz unmittelbar greifbar ist sozusagen. Ne? Das heißt, du wirst dann eben mitgenommen und musst halt eine Nacht im Knast verbringen und kannst dann wieder raus.
Gut, ich meine, ich finde das jetzt gar nicht mal so...
Ja, deswegen sage ich, aber sowas treibt natürlich die Zahlen halt in die Höhe. Und wenn man überlegt, was denn hier alles so, ne, wofür man so verhaftet werden kann und so, und dann hört man auch aus Fernsehserien oder aus irgendwelchen urbanen Legenden, dass Leute zu 137 Jahren oder so verurteilt werden. Alleine daraus ergibt sich ja schon, dass die Gefängnisse relativ voll sein müssen.
Gott, ja. Vor allem, das ist ja auch ein erheblicher personeller Aufwand.
Ist es. Das ist sicherlich einer der Gründe dafür, warum das, ich sag mal vorsichtig, anders organisiert ist als in Deutschland. Mhm. Auch da gibt es ja genug Netflix, YouTube und weiß ich nicht, was für Dokumentationen drüber. Und ich glaube, da werden auch wirklich alle Klischees wahr. Also ohne, dass ich jetzt Insider-Kenntnisse hätte, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube schon, dass das jetzt kein Zuckerschlecken ist, was halt da erwartet. Mm-mm.
Definitiv nicht. Ja, zu dem Thema Gefängnis. Ja, es gibt ja noch das andere Urteil, der Tod.
Das stimmt, ja, genau. Ja.
Und da habe ich eine Sache, und zwar dieses Gerücht, dass Elvis noch lebt.
Ach, ich dachte, dass Elvis die Todesstrafe bekommen hat, nein, dass Elvis noch lebt. Ja.
Dass Elvis noch lebt.
Also, der müsste aber auch alt sein, denn mittlerweile.
Der müsste mittlerweile sehr alt sein, aber tatsächlich haben sich diese Gerüchte ja vor allem kürzlich nach seinem vermeintlichen Tod eingestellt. Und eben Jahre später gab es dann auch Sichtungen von Elvis
angeblich. In Roswell oder in der
Area 51. In Roswell auf einmal in einem UFO aufgetaucht. Genau, genau. Man hat irgendwie die Haare erkannt, das Outfit, das schillernde Outfit. Nee, aber tatsächlich, hauptsächlich waren das wohl Fans, die das behauptet haben. Man hätte ihn in Tankstellen gesehen oder auf Konzerten, in Restaurants.
Ja.
Es gab irgendwie geheime Tipps. Aber es wurde natürlich, also natürlich ist jetzt, ne, aber komischerweise wurden keine wirklich, ja, seriösen Hinweise gefunden, die das bestätigen würden.
Das ist natürlich auch sowas, ich hätte fast gesagt, das ist ein bisschen wie mit der Mondlandung. Man kann das glauben oder nicht, ne? Da darf sich jeder was eins aussuchen. Da kann man sich auch, meinetwegen hat Elvis noch gelebt, nicht, dass das mein Leben irgendwie maßgeblich verändert hätte, wenn er noch gelebt hätte, aber wer weiß.
Ja, aber es gab halt schon ein paar Indizien, ne, die dafür so sprechen. Also erstmal wurde ja in seiner Villa oder seiner Mansion, wie auch immer, da wurde ja einmal so ein Schatten gesehen, beziehungsweise angeblich wurde er gesehen, wie er am Fenster stand.
Okay.
Und es gab nach dem Tod halt keine Obduktion.
Okay.
Und der Sarg, in dem er lag, war wohl sehr, sehr schwer. Also
er war ja auch sehr, sehr dick.
Ja, aber es war wohl unverhältnismäßig.
Okay.
Und einige gehen auch davon aus, dass er leer war. Davon würde jetzt wieder geben, warum er so schwer war. Aber es gab auf jeden Fall ein paar Sachen, die so widersprüchlich waren oder komisch in dem Sinne, die einem so eine Fragen aufwerfen könnten. Kann natürlich aber auch sein, dass das ein bisschen extra.
Ich liebe diese Verschwörungstheorien. Das ist super. Ich finde, es gibt immer Belege dafür, dass die Sachen stimmen können, dafür, dass Sachen nicht stimmen können. Und am Ende des Tages wird man vieles ja nie irgendwie aufklären können. So, ne? Ohne ein Maß an Insider-Informationen, das einem so als Normalmensch nie zukommen würde. Aber ich finde es unfassbar spannend, sich da einfach mal anzuhören, was die Leute alles so auf ihrem Glaubenszettel haben, hätte ich fast gesagt.
Ja, vor allem alle Hintergründe wird man ja wirklich nie wissen, so, ne?
Nee.
Wird man einfach
nie wissen. Ist ein bisschen wie mit Kennedy, ne? Wer hat jetzt Kennedy erschossen und warum und war es wirklich der verrückte Einzeltäter oder nicht? So viel Dokus und Aufarbeitung, wie es dazu gibt, immer mit neuen Belegen für das eine oder für das andere. Ich maß mir nicht an, das zu beurteilen, aber ich finde es unfassbar spannend, da in die Gedankengänge der unterschiedlichen Lager quasi abzudriften und sich das anzuhören.
Ja, absolut. Da kann ich ja gleich anknüpfen. Ja. Hast du schon mal von dem Fluch der Präsidenten gehört?
Nee, ich kenne den Fluch der Karibik, aber das ist was anderes.
Ja, tatsächlich ist es so, dass eine Zeit lang seit 1840 alle US-Präsidenten, die in einem Jahr gewählt worden sind, gestorben sind in einem Jahr, was auf Null endet. Also praktisch Lincoln 1860 und dann ermordet.
Ja.
Danach Garfield und McKinley, Harding, Roosevelt, Kennedy bis Reagan. Wirklich immer eine glatte Jahreszahl gewesen.
Das ist
wo
spannend.
Dann entweder ermordet worden ist oder irgendwie einen Herzinfarkt hatte oder so. Und Reagan hat ein Attentat überlebt.
Ja.
Und das hat den Fluch sozusagen
gebrochen.
Seitdem ist es nicht mehr so. Aber es wäre spannend. Ja so gewesen, wenn
ja, das Attentat, wenn das Attentat geglückt, erfolgreich gewesen wäre.
Das ist, ich fand das sehr spannend. Also ich muss schon sagen, es sind ja nicht nur irgendwie zwei oder so, ne? Es ist ja schon eine ganz schöne Folge
gewesen. Das stimmt. Waren da auch natürliche Tode bei wahrscheinlich, ne?
Also Herzinfarkt, Hirnblutung.
Okay.
Oder halt Attentate tatsächlich. Das macht es halt noch ein bisschen spannender, sage ich mal.
Das ist spannend.
Ja,
ich hatte nur mal von dem Fluch der Kennedys gehört, dass ja jeder Kennedy, der irgendwie in die Politik gegangen ist, ermordet wurde. Bis auf jetzt den jetzigen Gesundheitsminister, hätte ich fast gesagt, den es ja noch gibt. Aber ansonsten hat die Familie da ja kein glückliches Schicksal getroffen, was das angeht. Und auch das wird ja am Ende kein Zufall gewesen sein. Also, ne, also so, bei zwei, da bin ich ganz bei dir, so bei zwei wird man sich noch denken, ja, ne, kann ja mal sein. Bei dem dritten sagt man ja, na gut, ne? Aber irgendwann.
Augen auf bei der Berufswahl. Ne?
Aber wirklich, ja. Das, spannend. Das, der nächste Mythos oder Fakt, den ich habe, der schließt da so ein bisschen dran an. Und zwar sind 63% aller Amerikaner gläubig, sagen sie. Das ist eine viel geringere Prozentsatz, als ich erwartet hätte. Weil wenn man hier so durch die Gefilde läuft, hat man den Eindruck, jeder Amerikaner ist gläubig. Und Glaube ist für die was sehr Bigottes, so einer Seite. Einerseits sind sie eben auf dem Papier nicht konfessionslos, sondern irgendwie einer Religion zugewandt. Also schon, wenn ich sage, 63% sind gläubig, meine ich, 63% haben einen christlichen Glauben. Es gibt noch andere Minderheiten, also Judentum, Islam, Hinduismus, die sind mehr oder weniger vernachlässigbar von den Prozenten, aber 63% Christen, und das sind dann vor allem Baptisten, Evangelikale und Katholiken. Und das fällt einem ja auf, wenn man so vor allem durchs Ländliche in den USA fährt, dass es eine unfassbare Anzahl an Kirchen gibt. Weil anders als in Deutschland, wo es ja gefühlt irgendwie nur zwei christliche Religionen gibt, zumindest zwei, die man wirklich wahrnimmt in der Öffentlichkeit, also evangelisch und katholisch sozusagen, ne, wie früher bei der Religionswahl in der Schule, ist es so, dass hier gefühlt jede baptistische Ausrichtung oder Presbyterianer, was es nicht alles gibt, die haben alle ihre eigenen Kirchen, ihre eigenen Gemeinden, und so kann es tatsächlich sein, dass in einer Straße vier, fünf, sechs evangelische Kirchen nebeneinander sind. Und als Europäer habe ich mich da einmal im Kopf gekratzt und gesagt, verstehe ich gar nicht, ne? Aber offenbar muss die ja was unterscheiden.
Wow, das sind echt viele auf einem Fleck.
Ja. Und es gibt da durchaus, diese Evangelikalen sind da ja besonders spannend. Auch da kann ich nur Netflix empfehlen, gibt es ganz tolle Dokus drüber. Da sagt man ja so, Darwin und so glauben jetzt nicht so wirklich dran. Ne? Das hat schon der liebe Herrgott gemacht mit der Menschheit aus der Rippe und so. Ne? Also auch wirklich. Und das meinen die nicht im Scherz. Ne? Also sagen die, Urknall definitiv nicht. Ne? Und schon gar nicht aus so einer Urmasse entstanden und so, sondern da gibt es definitiv den Schöpfer. Und die haben eine Flagge, also man erkennt das häufig, dass jemand evangelikal ist, weil die das gerne auch nach außen tragen. Eine Flagge, die so ein bisschen aussieht wie die amerikanische Flagge, nur dass nicht Streifen, also rot-weiße Streifen drauf sind, sondern die Flagge ganz weiß ist, und oben rechts in diesem blauen Viereck ist halt ein Kreuz drin. Also so ein christliches Kreuz. Und das sieht man ab und zu mal so in den Vorgärten hängen und denkt so, ah, guck mal, da wird jetzt gerade wieder jemandem erzählt, dass Mama und Papa aus der Rippe entstanden sind.
Oh Mann. Ja, aber das habe ich auch schon. Ich habe tatsächlich auch schon mal so eine Flagge dort gesehen.
Ja. Und es
Stimmt.
ist häufig sind das auch Menschen. Also Homeschooling ist ja weit verbreitet in den USA. Das liegt zum einen daran, dass viele ländliche Gebiete wirklich sehr, sehr weite Anfahrtswege zu Schulen haben. Es liegt aber auch daran, dass viele Leute mit dem Bildungssystem nicht einverstanden sind und dann ihre Kinder zu Hause beschulen. Bei vielen oder bei einigen liegt es eben auch daran, dass sie mit der religiösen Ausrichtung und dem abnehmenden Stellenwert, den Religion in der Schule hat, nicht zufrieden sind. Früher hat man gebetet vom Unterricht, ne? Den Flaggeneid geschworen und keine Ahnung was. Das wird alles weniger, je säkularer die USA werden, auch wenn man sagen muss, das ist irgendwie mit Vorsicht zu genießen. Es gibt auf dem Papier keine Staatsreligion, aber ähnlich wie in Deutschland auch, ist es halt mit der gesellschaftlichen Struktur eng verwoben.
Stimmt, das hat mich gerade irgendwie an so eine Episode von Full House erinnert, wo sie damals dann auch immer so gesungen haben, noch bevor sie sich
Ja.
hingesetzt haben.
Ja,
Und
genau.
stimmt.
Und das führt ja so weit, dass auch, um jetzt mal, ich sag mal, in die zwielichtig schmuddelige Ecke zu gucken, in einigen Bundesstaaten der Konsum von Erwachsenen-Unterhaltungsfilmen, nenne ich sie mal vorsichtig, reglementiert wird. Um die Kinder von dem sündigen Verhalten, was da gezeigt wird, zu schützen. Sei mal dahingestellt, wie man das findet, aber es ist tatsächlich so, dass in vielen Bundesstaaten muss man sich mit seinem Führerschein registrieren, um eben erwachsene Unterhaltungsfilme zu sehen, oder es ist einfach gar nicht möglich.
Ja gut, ich meine, das ist ja sowieso ein Thema, was sehr hoch diskutiert ist, ne?
Ja. Aber ich sag mal, das wird eben mit Religion begründet. Auf der anderen Seite stört das keinen, dass gefühlt bei 323 Millionen Menschen 390 Millionen Waffen im Umlauf sind.
Ja, das ist
da. Da hat er, da hat, also ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, da hat der Herrgott kein Problem mit, hätte ich fast gesagt. Ne? Und das, ja.
Ja, da gibt es bestimmt irgendwas, wo das da niedergeschrieben ist.
Ja, genau. Auge um Auge, Zahn um Zahn oder so. Ne? Ja. Ist spannend, sag ich mal. Die Religionsauslegung hier ist eine ganz, ganz spannende, wirklich, also soziologisch unfassbar toll zu beobachten, finde ich, weil das, ohne dass mich das jetzt in die eine wie in die andere Richtung kümmert, meinetwegen sollen die Leute alle glauben, was sie wollen, an wen sie wollen und so häufig sie wollen, fünfmal nach Osten beten oder eben nur einmal am Tag zum Kirchturm, ist mir total Wurst, aber dieses, dass das so nach außen gekehrt wird hier, ist schon ein bisschen, und das als Begründung für vieles hergenommen wird, finde ich ein bisschen übertrieben, sage ich mal vorsichtig.
Ja, kann ich schon verstehen. Es ist halt, es ist für uns eben auch wahrscheinlich einfach nicht so in dem Maße nachvollziehbar. Ne?
Nee. Genau.
Ich glaube, da müsste man dann schon damit aufwachsen irgendwo, dass man da so richtig reintauchen kann.
Ja, es gibt ganz spannende Berichte über Leute, jetzt nicht nur, wenn wir an so wirklich krasse Gemeinschaften denken, wie irgendwie so ganz, 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 ganz strenge Auslegung des der Mormonen zum Beispiel, also Latter-day Saints gab es ja ein paar, wo eben das quasi sektenmäßig abgedriftet ist, oder auch Amish, ne, was ja auch sehr sehr religiös durchzogen ist, gibt es sehr spannende Berichte darüber, wie Leute mit ihren mit dem kirchlichen, was sie in ihrer Erziehung genossen haben, quasi brechen im Erwachsenenleben und das aufarbeiten. Also auch tatsächlich Evangelikale oder so, evangelikale Christen, die irgendwann sagen, ich verstehe das nicht mehr, warum das jetzt so ist und mir so beigebracht wurde und das dann irgendwie ergründen. Und das finde ich auch einfach ganz spannend zu erfahren, was eben natürlich von den, das sind ja nicht per se dumme Leute, die sowas machen, ne? Sondern die sind, wie du schon sagst, die sind damit aufgewachsen und da so hereingewachsen und deswegen ist das für die selbstverständlich. Und das denn zu hinterfragen, ist, glaube ich, ein sehr intensiver Prozess für viele.
Ich glaube auch, dass es gar nicht einfach ist, wenn man ein Leben lang so gelebt hat, und das irgendwie vielleicht auch gar nicht anders kennt, weil das ja meistens auch dort so ein bisschen so ist, dass die ein bisschen unter sich bleiben.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist ganz komisch, ne, wenn man sich dann irgendwie hinterfragt und merkt, okay, da gibt es noch andere Arten und Weisen, ein Leben auszurichten.
Ja.
Ja.
Was hast du noch so auf deiner Liste?
Ich habe noch den Blockbuster der Hollywood, Mondlandung.
Oh ja, genau. Schon angerissen vorhin, ja. Aber.
Genau, also dieser Mythos, sage ich mal, dass die Mondlandung von 1969 ein Fake ist und das Ganze in einem Filmstudio gedreht worden ist und sogar der Regisseur bekannt war und Stanley Kubrick gewesen sein soll.
Tatsächlich? Das wusste ich noch nicht, dass er das gewesen sein soll. Das ist ja interessant. Ja.
Wer auch immer sich das dazu geäußert hat, aber auf jeden Fall, genau, das ging da durch. Das ist eine Theorie, die auch in vielen YouTube-Videos publiziert worden ist.
Weil die Flagge weht und nicht runterhängt und ich weiß nicht was, ne? Also tatsächlich,
keine Sterne am Himmel.
Genau, ja. Das habe ich wirklich auch viele, viele Dokus irgendwie zugesehen, einfach aus Interesse und ich finde es immer wieder spannend.
Ja, aber im Endeffekt wurden da auch alle Beweise widerlegt.
Ist ja häufig so, ne? Also es ist immer, häufig sind diese Beweise für die Verschwörungstheorien, wenn man sie isoliert betrachtet, sehr, sehr schlüssig. Nachher in der Gesamtschau meistens vielleicht gar nicht mehr so sehr. Aber auch da, wenn wir irgendwann mal in das Präsidentenarchiv gucken können und da vielleicht drin steht, wie viel sie an das Hollywood-Filmstudio bezahlt haben, wissen wir, dass wir uns geirrt haben.
Ja, genau. Nein, aber die besitzen ja schon auch eine gewaltige Menge jetzt an Mondgestein und ich weiß auch, dass wirklich richtig viele Menschen natürlich an der Mission da beteiligt waren.
Ja,
also über 400.000 Menschen, die am Apollo-Programm beteiligt waren.
Das glaube ich. Was habe ich denn sonst noch so an Mythen? Fort Knox ist ein Mythos, der immer wieder aufgekommen ist. Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort irgendwie für Sicherheit und so. Und der Mythos ist tatsächlich am Ende ja irgendwie wahr. Fort Knox ist eine Kaserne. Die Armee, also vom Heer, sage ich mal, die Kaserne in den USA heißen häufig Fort mit Vornamen sozusagen. Fort Carson, Fort Knox und so weiter. Einfach als geschichtlich gewachsen aus dem Wilden Westen, sage ich mal. und in Fort Knox lagern große Teile der, nicht nur der amerikanischen Goldreserven, sondern von vielen anderen westlichen Staaten, unter anderem auch Deutschland. Und das ist halt mehr als gut gesichert. Da kann man jetzt James Bond Goldfinger oder so mal so gucken, wenn man das irgendwie sich mal ich sag, mehr oder weniger humoristisch zu Gemüte führen möchte. Aber am Ende des Tages ist das tatsächlich eine sehr, sehr sichere oder ein Sicherheitsbereich innerhalb einer sehr sicheren Kaserne, wo eben sehr viel Gold lagert. Also mehrere tausend Tonnen.
Krass, das ist auch spannend.
Ja.
Das wusste ich auch noch nicht.
Auch sowas ist natürlich was, was Hollywood irgendwie gerne ausschlachtet in verschiedenen Filmen und sicherlich ein bisschen überspitzt darstellt, aber im Grundsatz ist da sehr viel Wahres dran. Ähnlich wie mit dem Mythos vielleicht, dass Amerikaner alle ein SUV und einen großen Kühlschrank haben. Es haben bei weitem nicht alle ein SUV. Je weiter man in die Städte kommt, umso kleinere Autos gibt es, ne? Viele haben in den Städten auch irgendwie Elektroautos und so. Allerdings, je weiter man aus der Stadt rauskommt, umso mehr SUVs und Pickups gibt es. Manchmal aus praktischen Gründen, weil unter anderem vielleicht viel Schnee liegt oder die Leute das als Lieferwagenersatz brauchen, wenn sie irgendwo arbeiten, als Handyman oder sowas. Und die Kühlschränke sind, glaube ich, immer wirklich sehr, sehr groß für unser Verhältnis.
Das ist ja auch genauso wie, dass man sagt, dass jeder eine Waffe hat. Das ist, stimmt ja
Ja.
auch so nicht ganz. Also es ist ja ein bisschen
Nee,
weniger
rechnerisch
als die
ja,
Hälfte
ne?
sogar. Ja,
Genau.
wobei das ja dann auch, da gibt es ja dann auch welche, die sich dem einfach eher enthalten wollen.
Total. Es
Oder
gibt genug,
liberalere
die
Staaten. Ne?
richtig, die nie in ihrem Leben Kontakt zu irgendeiner Waffe hatten, aber wie gesagt, insgesamt 390 Millionen Waffen in den USA. Da gibt es jetzt einige sicherlich bei, die deutlich mehr als eine haben. So kommt es denn dazu. Also Waffen im Privatbesitz, 390 Millionen. Und eben in vielen Bundesstaaten ist das überhaupt kein Thema. Also auch in Kalifornien, in LA ist das was ganz anderes. Hier gab es gestern eine Schießerei auf der Straße, wo jemand auf der Straße abgeschnitten wurde durch ein anderes Auto, ist ausgestiegen, hat ein Gewehr aus dem Auto gezogen, hat angefangen, um sich zu schießen.
Oh Gott.
Kein Witz, ne? Also ja, also die Auslegung dieses Second Amendments, das den Waffenbesitz in den USA regelt oder erlaubt, ist ein bisschen ins Absurde getrieben worden, glaube ich. Ne? Viele glauben ja, dass das, ist auch ein spannender Mythos, glauben, dass das eben früher war, um seinen Claim zu verteidigen, so im Wilden Westen oder ne, Goldrausch und so. Aber in Wirklichkeit ist das Second Amendment entstanden, nachdem die Amerikaner sich von der britischen Krone gelöst haben, durch einen ja relativ blutigen Krieg. Und sie haben gesagt, wir wollen verhindern, dass mal wieder ein Despot kommt, der über uns entscheidet. Und dieser Verfassungszusatz hat eben geregelt, dass sich Bürger bewaffnen dürfen, um im Falle eines Despoten, der die Macht ergreifen möchte, sich zur Wehr setzen zu können. Ist also tatsächlich gar nicht aus, ich sag mal, kriminellen oder polizeilichen Gründen entstanden, eben um sein Hab und Gut zu verteidigen, sondern tatsächlich um sich gegen den Staat, wenn der Staat eben fehlgeleitet ist, gegen den Staat aufzulehnen, sage ich mal. Und deswegen wird es hier auch nicht abgeschafft werden. Ne? Das ist irgendwie tief in der Kultur der Amerikaner verwurzelt. Und wie gesagt, die Auslegung ist, glaube ich, in manchen Teilen ein bisschen schwierig. Und für uns auch unvorstellbar so. Ne? Also ich war vorletzte Woche irgendwo, ich gehe selten in so Hundeparks, in so klassische, war im Hundepark. Und wenn du da so Leute siehst, die mit einer Pistole am Gürtel rumlaufen, denkst du dir so, okay, so, also schön für dich, aber warum irgendwie, ne? Wittert er die Revolte jetzt hinter der nächsten Tanne, die da steht? Oder hat es andere Gründe? Das
Befremdlich einfach, ne?
ist es, ja. Und das hat halt Auswüchse, wie eben berichtet, jetzt mit so Schießereien, die ja irgendwie auch medial immer sehr weit verbreitet sind, gerade auch in der Berichterstattung in Deutschland, weil das für uns einfach so unvorstellbar ist. Es gibt ja auch dieses sogenannte Stand Your Ground. Stand Your Ground bedeutet, dass du eben dein Hab und Gut verteidigen darfst. Es gibt Bundesstaaten, in denen du eben eine Gefahr auch mit tödlicher Gewalt, also sprich mit der Waffe, abwehren darfst, auch wenn die Gefahr noch nicht eingetreten ist. Also einfach nur in Erwartung der Gefahr. Also es bricht jemand bei dir ein und du schießt den Einbrecher ab. Einfach ausgedrückt. Und die Wahrheit ist aber hinter diesem Mythos, so einfach ist es in der Tat nicht, ne? Also die Gerichtsbarkeit ist hier deutlich progressiver, als man da vermuten sollte, und sagt eben, du kannst ja nicht einfach jemanden nur abschießen, weil er jetzt mal einen Fuß auf dein Grundstück gesetzt hat, und schon gar nicht irgendwie in den Rücken, wenn er wegrennt oder so. Ne? Also da ist tatsächlich so, dass die Auslegung eben deutlich anders ist in der Gerichtspraxis, als das Gesetz vielleicht vermuten lässt. Ne? Aber ja, das ist auch so ein sehr amerikanischer Stereotyp, wenn du hier dein Fuß auf ein fremdes Grundstück setzt, dann wirst du abgeschossen. Zu Recht, und das stimmt eben nicht. Kann sein, dass du abgeschossen wirst, aber nicht zu Recht.
Ich wollte gerade sagen, ja, trotzdem nicht machen.
Ja. Auf dem Land ist es ein Riesenthema mit Hunden zum Beispiel. Wenn Hunde frei rumlaufen und Pferdezüchter zum Beispiel, der Hund rennt auf das Grundstück des Pferdezüchters und bellt die Pferde an, dann schießt er den Hund halt einfach ab. Und das ist unter Umständen wahrscheinlich sogar gesetzlich möglich. Ja. Haben wir noch einen schönen Rausschmeißer, hätte ich was gesagt? Irgendwas, was vielleicht positiver ist als Waffen?
Positiv.
Wenn nicht, habe ich keine Anekdote, aber einen spannenden Fakt zum Ende.
Den überlasse ich dir gern.
In Kalifornien kannst du am selben Tag Skifahren und surfen.
Das in der Nähe von Los super. Angeles. Kann ich beides nicht?
Ja, ich auch nicht, aber du kannst halt, ich sag mal, hüfttief im Schnee stehen und bei 30 Grad am Strand braten, wenn du möchtest. Einfach weil du innerhalb von so kurzer Zeit auf über 3000 Meter Höhe kommen kannst.
Wie weit muss ich dafür fahren, weißt du das?
1,5 Stunden in etwa.
Krass.
Ja.
Dann kannst du ja auch alles zweimal machen.
Genau, hin und zurück und hin und zurück. Aber das ist tatsächlich was ich vielleicht nicht an einem Tag gemacht habe, aber auch an einem Wochenende zumindest. Einen Tag irgendwie in Schnee wandern gegangen und nächsten Tag irgendwie am Strand baden. Und das ist halt schon sehr surreal. Und das gibt es sicherlich nicht an vielen Orten, dass das möglich ist.
Nee, das stimmt. Das finde ich auch total spannend. Ja. Also kann man sich einfach nicht vorstellen, ne?
Nee.
Gerade wenn man das hier in Deutschland so kennt, wie weit man irgendwie erfahren muss, um überhaupt mal was anderes zu sehen.
Richtig, richtig.
So ungefähr.
Ja. Wollen wir es denn aber bewenden lassen?
Ich würde es doch sagen.
Super. Ja, dann bedanken wir uns wie immer bei euch fürs Zuhören und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.